Wir zwei hatten ja mal wieder Streit. Ich habe dir ja um die Ohren gehauen, dass du zuweilen aus einer Mücke einen Elefanten machst und wenn ein Elefant auf dem Ei steht, dann machst du eine Mücke draus. Und da warst du nicht begeistert. Aber du hast das hoffentlich in deine Therapiestunde getragen. Haben wir was gelernt?
Die arme Frau, die arbeitet, all unsere beide Krisen sind immer auf. Ich habe viel gelernt.
Zum Beispiel?
Das werde ich dir gleich erst erzählen.
Okay. Ja, jetzt gerade wieder eine neue Therapiestunde. Hast du was Neues über dich gelernt? Und wenn ja, was denn?
Ich lerne da ganz viel und manchmal ist also es ist immer anstrengend. Ne? Ich musste echt danach Italienisch absagen, weil ich dann nicht mehr denken kann. Das ist mir letztes Mal so offensichtlich geworden. Aber ja, es gab ja mehrere Vorfälle und dann bin ich da rein in die Stunde und dann sagte sie gleich, sie sehen so aus, als hätten sie was mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich wollten wir noch ein bisschen besprechen, wie es jetzt weitergeht, aber da hatten wir keine Zeit mehr für. Aber dann habe ich ihr halt erzählt, das eine ist, dass ich glaube ich zu nett für diese Welt bin und dass ich dann an meine Grenzen komme, weil ich nicht verstehe, warum man dann nicht so immer nett mit mir umgeht. Und das passiert mir ja ganz oft und da haben wir uns ja auch gestern drüber gestritten, wir beide. Weil du dann gesagt hast, ja, dann ist das halt so, dann liegt das an ihr.
Na, so ganz so war es nicht. Also es ging darum, dass du sagst, du gibst dir mit allem immer sehr viel Mühe und du bist sehr lieb
Mache ich
mit
das?
anderen Menschen, das machst du.
Ja.
Und hast aber das Gefühl, dass du nicht den nötigen Respekt bekommst und nicht genug wertgeschätzt wirst. Das ist das alte Thema. Und dann habe ich dazu gesagt, wenn es so ist, andere Menschen können wir nicht ändern. Du lädst die ja durch dein Sein oder durch dein Verhalten dazu ein, auf eine bestimmte Art und Weise mit dir umzugehen. Also, wo muss man ansetzen? Bei sich selbst. Wenn du denn, Anukas, andere Menschen begegnen, die nicht so, wie es sein müsste, dann gibt es nur die eine Möglichkeit, entweder die Menschen abschießen oder dich ändern.
Ja, und das hatte ich halt auch erzählt und dann war ich auch so ein bisschen traurig darüber, dass nett eigentlich dann doch auch oft ausgenutzt wird. Also so sagte sie auch, sie werden dann sicherlich auch manchmal ausgenutzt und manchmal fühlt es sich ja auch so an.
Von niemandem sicherlich, den wir kennen, beabsichtigt, aber
Ja,
es fühlt sich so an.
genau.
Ja.
Und dass ich das nicht möchte, für mich hat das Wort nett eine schöne Bedeutung. Das war immer nicht diese kleine Schwester, sondern das war für mich immer eine
Ja.
schöne Bedeutung.
Ja.
Ich mag nette Unterhaltung, ich mag nette Ausflüge und ich mag nette Menschen. Und ich habe immer das Bedürfnis gehabt, dass wenn man hat immer gesagt, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das Gefühl habe ich halt im Moment nicht so sehr. Das ist das eine, was ich gelernt habe, wo sie auch gesagt hat, ja, sie sind ja wirklich sehr nett und so. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, vor noch, sagen wir mal, 9 Jahren war ich glatt gelutscht. Da war ich ja ganz noch angepasster. Ich denke manchmal, ja, jetzt geht schon ab und zu. Also ich kann schon auf der Straße, wenn mir ein Autofahrer
Ja.
blöd kommt, kann ich den schon
Ja.
mal zusammenscheißen.
Ja, auch beim Hundespaziergang kannst du das auch. Da kannst du das manchmal besser als ich.
Wobei das oft auch mit meinem Stresslevel dann zusammenhängt. Aber da gibt es so Tage, da finde ich, das sind ja auch richtig schön, wie ich dann so mal ausrasten kann. Aber das ist halt wirklich sehr selten. Und Menschen, die mir was bedeuten, da kann ich es halt nicht. Ich will ja auch nicht ausrasten. Eigentlich ist es ja nicht in mir drin.
Ja,
So.
aber das ist vielleicht einer der Punkte. Also ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Mit mir geht man generell in der Regel etwas pfleglicher um, vorsichtiger als mit dir.
Ja.
Ja, und woran mag das liegen? Womöglich tatsächlich ein bisschen mehr Respekt, haben wir ja schon mal gesagt, weil man bei mir nicht weiß, wie die Antwort ausfällt. Ja,
Naja.
und ich neige auch dazu, wenn mir etwas missfällt. Ja, das ist, du sagst ja auch, ich gehe zum Beispiel mit meinem Sohn pfleglich um, mit meinem Bruder pfleglich um. Und ja, das sind ja ganz wichtige Menschen und ich will da auch keinen großen Streit vom Zaun brechen. Aber wenn mir etwas missfällt, schreibe ich mal sofort eine Nachricht, ich brauche bitte ein Gespräch und zwar kurzfristig. Dann wissen aber auch alle gleich Bescheid. Und dann
Solche
findet das,
Gespräche will man mit dir auch nicht führen.
ja, dann findet so ein Gespräch mal statt und dann versuche ich das auch so sachlich wie möglich zu führen, ja, oder ein Gespräch wo, zumindest, wo ich nicht eskaliere, aber meine Befindlichkeit beschreibe und sage, so und so ist das bei mir angekommen und das hat mir missfallen und was können wir tun? Ja. Dann werden mir natürlich manchmal auch Dinge rückgemeldet, wo ich womöglich mich nicht so verhalten habe, wie es die Erwartungshaltung der anderen war. Ist aber auch wichtig, dass ich dann über mich lerne, okay, an der Stelle kann ich auch nochmal ein bisschen schrauben. Es ist ja nicht nur die Erwartung, andere müssen sich verändern. Wenn da etwas ist, was bei mir nicht gut ist, muss ich das eben auch ändern. Wenn es mir wichtig ist, diese Beziehung. Ja. Also, aber generell glaube ich, bist du auch deutlich konfliktscheuer als ich.
Total. Ganz schrecklich. Ich will das gar nicht. Also es ist auch bei Menschen, erstmal, ich könnte zum Beispiel, ich kann Konflikte überhaupt nicht mit meinen Eltern austragen, weil ich die nicht verletzen möchte und weil ich Angst davor habe, dass sie traurig sind. Dann sagt die Therapeutin auch, warum haben sie denn Angst davor? Ja, ich kann das nicht aushalten. Ich weiß nicht, das macht mich psychisch ganz, also das zieht mich derart runter. Allein schon der Gedanke macht mich fertig. Und andere Konflikte kosten mich auch so viel Kraft. Also ich meine, ich habe auch jetzt gerade eine Zeit, die mich sowieso ganz viel Kraft kostet, um meine Stimmung hochzuhalten. Aber wenn dann noch ein Konflikt draufkommt, beruflich schon doof, aber noch schlimmer ist privater Natur. Das kann ich dann gar nicht haben. Also ich kann es auch schlechter lösen als du. Ich bin da nicht so gefestigt. Ich bin dann kippt mir die Stimme, dann bin ich zittrig, dann versuche ich, also am besten kann ich mich entschuldigen, auch gerne mal für Dinge, die ich nicht getan habe, nur damit es wieder aufhört.
Ja, ich kann das, an den Teil kann ich schon verstehen. Ich sag mal ein Beispiel. Ich weiß, als meine Mutter sich nicht wohlfühlte, ein halbes Jahr bevor sie gestorben ist, haben wir ja sie gebeten, mal zum Arzt zu gehen und sich mal zu checken lassen. Das war ja nicht das, was sie so in der Regel gemacht haben. Gesagt, lass dich mal einfach mal checken. So, bei dieser Untersuchung kam halt etwas raus. Ich wusste es aber noch nicht. Nach dem Arzttermin habe ich sie angerufen und habe gefragt, wie war es beim Arzt? Was hat er gesagt? Und sie sagt zu mir, da möchte ich nicht drüber reden.
Oh weh.
Das sagt sie zu mir im Telefon. Und dann bin ich ausgetickt und dann habe gesagt, und das machst du mit mir nicht. Ja? Du denkst, du willst da jetzt nicht drüber reden. Du bist mir aber irgendeine Art von Antwort auch schuldig, weil ich bin dein Kind und ich sorge mich um dich. Und du willst mir diese Sorge jetzt nicht nehmen. Du willst da jetzt nicht drüber reden. Ich sage, das kannst du machen, mit wem du willst, aber nicht mit mir. Und dann habe ich aufgelegt. Später am Tag kam mein Bruder vorbei. Der wusste schon die ganze Wahrheit. Und war sehr bedröppelt und sagte, die Mutti hat Brustkrebs gestreut und also mehr als 12 Monate hat sie nicht mehr, wenn sie die noch hat. Ja. Da war ich natürlich enorm betroffen und mir tat das in dem Moment total leid, dass ich da so meine Mutter angegangen bin, aufgelegt habe. Aber trotzdem war ihr Verhalten in der Situation für mich nicht in Ordnung. Ja, es war auch nicht in Ordnung, dass sie meinem Bruder es erzählt und mir nicht. War auch nicht in Ordnung. Ja. Und dann habe ich sofort mich ins Auto gesetzt, bin hingefahren und habe um Entschuldigung gebeten und habe gesagt, Mutti, es tut mir sehr leid, meine Reaktion da, aber ich hätte es trotzdem besser gefunden, du hättest es mir erzählt. Ja, und sagt sie, ich wollte dich nicht beunruhigen. Ja, die Beunruhigung, die ist auch da, wenn sie mir nichts sagt.
Da ist ja noch schlimmer. Ja. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden, da weiß man ja, es ist nichts. Es ist etwas überhaupt nicht in Ordnung.
Das war die eine Vermutung, das könnte sein. Ich hatte aber andererseits, meine Mutter konnte auch manchmal eine Showmakerin sein. Ach so. Ja, also die konnte auch mal so ein bisschen,
so ein bisschen.
Also ich möchte nicht drüber reden, es hätte aber auch eine Kleinigkeit sein können.
Ach so, okay.
Und da war ich mir eben nicht sicher. Es konnte so beides sein.
Ach so.
Ja, und da verstehe ich das sehr gut. Dann bitte ich natürlich auch um Entschuldigung und rudere sofort zurück.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, wenn die Situation wieder da wäre, ich würde genauso wieder austicken. Ja, und würde sagen, das machst du mit mir nicht. Das geht nicht.
Ich glaube, ich hätte auch reagiert in der Form. Also ich glaube, ich hätte gesagt, jetzt fühle ich mich ganz schlecht und ich habe richtig dolle Sorge, dass was ist. Und lass mich jetzt nicht so hängen. Ich glaube, das hätte ich gesagt.
Ja.
Ich hätte das nicht so.
Ja, du siehst, aber meine Reaktion ist die heftigere.
Ja, total.
Und ich glaube, deswegen genieße ich generell einfach etwas mehr Respekt. Bei mir traut man sich nicht so viel wie bei dir. Und bei dir weiß man immer, das ist die Nette, die sagt sowieso nichts. Ja, und du suchst einfach aus meiner Sicht proaktiv zu wenig das Gespräch dann, um Dinge zu klären.
Und die Therapeutin meinte, dass ich aufgrund meiner Nettigkeit aber trotzdem so viel negative Erfahrungen gemacht habe, dass ich mich gar nicht traue, was anderes zu machen.
Das war ja auch, da hatten wir die Woche auch mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, Um gemocht zu werden, musst du nett sein. Mhm. Ja? Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Du bist in der Regel nett. Ja? Aber man darf auch mal sich auf die Füße getreten fühlen und dann auch das mal äußern.
Aber wie viel, wenn ich das mal gemacht habe, wie gut ist das dann ausgegangen? Also gar nicht so gut. Meistens muss ich mich dann anstrengen, dass das wieder aufgeräumt wird. Wenn ich dann mal sage, jetzt ist mein...
Ja, das ist einartig.
Jetzt habt ihr mir auf die Füße getreten. Dann muss ich trotzdem hinterher wieder noch einlenken, damit es wieder alles gut wird. Mhm. Bei vielen Menschen.
Mhm. Dann ist die vielleicht die Art, also ich kann dir ja eines sagen, ich weiß nicht genau, ob du das über dich selber weißt. Du sagst oftmals nichts, wenn dir etwas missfällt, aber dein Gesicht spricht Bände.
Mhm, das weiß ich.
Und dann lesen andere schon an deiner Körpersprache. Du sagst zwar nichts, aber man liest deiner Gestik, deiner Mimik sehr deutlich ab oder auch deiner Gesichtsfarbe, dass dir das gerade massiv missfällt, aber du äußerst es nicht.
Nee. Ja, aber das steckt natürlich auch ein Stück in meinen Genen, ne? Also ich habe ja auch ein bisschen Papa in mir. Und mein Papa spricht dann auch nicht. Das habe ich noch nie gemacht.
Mhm. Ja.
Also schwierig. Das war das eine. Hatte ich noch ein Thema?
Ja, wir hatten noch ein Thema.
Nee, das war nur Konflikt. Und dass ich zum Beispiel mit meinen Eltern, auch wenn ich da was hätte, was mich stört, dass ich das nicht ansprechen könnte, weil ich die nicht enttäuschen möchte. Also es hängt irgendwie, sie sagte auch, es hängt zusammen miteinander alles irgendwie. Ja. Und man muss der ganzen Sache auf die Spur kommen.
Also du fühlst dich ja im hohen Maße auch verantwortlich für deine Eltern. Also für das Glück deiner Eltern, das Wohlergehen.
Ich möchte, dass es denen gut geht. Ich kann das nicht aushalten, wenn die nicht...
Ja. Also da ist, bei uns war das ein bisschen andersrum. Da waren die Eltern eigentlich auch bis ins fortgeschrittene Alter, solange mein Vater gelebt hat sowieso, meine Mutter bis ins fortgeschrittene Alter, dafür verantwortlich, dass es den Kindern gut geht. Und du machst dir immer ganz viele Gedanken darüber, dass es deinen Eltern gut geht.
Mhm, ja. Aber das habe ich als Kind auch schon gehabt.
Und immer dieses, ich muss denen eine Freude machen, also wenn du Taschengeld bekommen hast und auf Klassenfahrt gegangen bist, hast du das Taschengeld dafür ausgegeben, um deinen Eltern Geschenke zu machen.
1:1, ja.
Wäre mir im Leben nicht eingefallen. Ja. Im Leben nicht. Ey, nee. Ja, da hätte ich mir immer was Schönes gekauft.
Nee, das habe ich nicht. Ich habe immer alles in Geschenke investiert. Mache ich heute noch. Ich investiere mein ganzes Geld.
Also ich profitiere ja auch davon. Also
Weihnachten kann kommen. Ja, ich habe es so schön.
Ja. Also das ich freue mich jetzt schon, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass du, weil ich ja manchmal merke, dass es dir nicht gut geht damit. Ja? Ich bin auch nicht im engsten Freundes- und Familienkreis diejenige, die da knallhart ist. Das bin ich oft auch nicht, aber direkt.
Mhm. Aber das Erschreckende ist, und das finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, also dein noch Mann. Mhm. Ist ja auch nett. Aber er ist oftmals nicht so richtig nett.
Na, er haut einfach Dinge raus, die andere nur denken.
Ja, oder auch einfach, um witzig zu sein, dann auf Kosten anderer. Das macht er auch schon mal gern. Mhm. Und alle kriechen ihm so ein Stück weit in den Arsch. Mhm.
Ja, das wundert mich oftmals auch. Das wundert mich oftmals auch.
Und obwohl sie, er fährt mal ein Möbelstück abholen oder macht eine Lampe an der Decke oder so. Aber gemessen an Dingen zum Beispiel, die ich für andere tue...
Ja, tut er...
Sehr wenig.
Wenig für andere.
Aber
er bekommt die höhere Anerkennung als du.
Ja. Ja,
das finde ich auch erschreckend manchmal.
Und da ist doch auch ein Fehler im System.
Ja, das ist ein Fehler im System. Ja, auch da, glaube ich, geht das in die gleiche Richtung, dass man sich mit ihm nicht anlegen will.
Ja.
Weil profitieren tut man von dir... Wenn es darum geht, wir hatten ja mal darüber gesprochen, wer bringt den höchsten Nutzen, wer bringt den höchsten Profit, den bringst du eigentlich, weil du regelmäßig viel für andere tust. Ja, sei es ein Umzug oder sei es ein Essen oder was basteln, egal, Kinderbetreuung, egal was. Hm. Du bringst eigentlich den höheren Nutzen. Nur bei dir ist das alles selbstverständlich. Hm. Und wenn er mal was macht, dann ist das was Besonderes.
Genau.
Und das ist, glaube ich, deswegen, ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, also manchmal, du gibst zum Beispiel mehr Geld für andere aus als für dich selber. Mhm. Er gibt deutlich mehr Geld für sich aus als für andere.
Genau.
Vielleicht muss man über dieses Konzept mal nachdenken. Vielleicht stimmt da auch was nicht.
Ja, aber ich will dann eine Freude machen. Aber jetzt nochmal zum Thema, das ist vielleicht, machen wir mal eine Umleitung. Mhm. Und zwar, ist es halt, dass ich ja nicht ganz so oft meine Meinung äußern kann. Du weißt, wo ich hin will.
Nee, noch gar nicht.
Nein?
Nein.
Über die Meinungsäußerung, die ich im Allgemeinen auch machen darf.
Ach so, aber du meinst die Meinungsfreiheit?
Genau,
ja, jetzt weiß ich.
Dass die ja dann halt nicht zündet. Aber das ist ja ein allgemeines Problem mit der Meinungsfreiheit.
Mhm. Also du willst darauf hinaus, dass wir ganz hervorragendes Kamingespräch, war es nicht, weil es war ein Gespräch in unserer Kirche zwischen unserem sagenhaft großartigen Pfarrer und Richard David Precht gesehen haben.
Mhm.
Ja, wo wir uns abends bei Regen nochmal zu Fuß auf den Weg gemacht haben und mit Glück eine Karte ergattert haben, um dieses Gespräch zu sehen. Nachgetaner Arbeit für dich sicherlich auch nochmal so ein bisschen, muss man sich so einen Ruck geben, aber wir saßen dann auch in der ersten Reihe und es war ein Highlight dieses Jahres.
Ja.
Richard David Precht und unseren Pfarrer im Gespräch über das Schwinden der Meinungsfreiheit zu erleben.
Mhm.
Ich war geflasht, wirklich. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, ich war vorher, was den Precht anbelangt, so ein bisschen ambivalent. Also manchmal, also Dinge, die er zum Teil gesagt hat, fand ich schon mal gut.
Ja.
Ich hatte ihn aber nie so furchtbar sympathisch abgespeichert.
Mhm.
Ich dachte tatsächlich, da sieht man mal, wie das so mit Vorurteilen ist. Ich dachte, der ist ein Stück weit arrogant irgendwie. Ja?
Und genau das Vorurteil habe ich von ganz vielen gehört, als ich gesagt habe, wir waren da.
Ja.
Und dann sagt der eine, ja, mein Bruder hat mit dem zusammen studiert und der ist total arrogant. Und dann habe ich gesagt, nein, stopp. Also gar nicht. Aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Der ist charismatisch, der ist Menschenfreund, der ist auch immer, sagt man nach, er ist Nazi und er ist Querdenker und ist alles nicht.
Nein.
Der ist nur also, sehr breit von seinem Wissen aufgestellt.
Der ist ein ganz, ganz kluger Mann. Müssen wir immer unseren Pfarrer ins gleiche Boot holen.
Ja.
Der ist genauso klug.
Ja, genau.
Wenn man sich fragt, warum ist der eine permanent in Funk und Fernsehen zu sehen? Ja, gut, der hat halt Bücher geschrieben, die unser Pfarrer immer als erstes redigiert, was mich auch schwer beeindruckt hat. Und da sitzen zwei Menschen, die sind beide klug und das war auch eine interessante Erfahrung. Der eine, nämlich Precht, ist sehr klar und auch manchmal drastisch und manchmal auch plakativ.
Mhm.
Ja? Und dann sitzt unser Pfarrer daneben, der, ich würde mal sagen, Marshall Rosenberg gelesen hat, also gewaltfreie Kommunikation, und jedes Wort sich sehr genau überlegt, was er sagt, sehr empathisch ist und sehr vorsichtig.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, der Mix macht's. Man muss auf der einen Seite empathisch sein und auch wirklich vorsichtig mit Worten umgehen, weil die kann man nie zurücknehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch manchmal unfassbar Klartext sprechen, damit man gehört wird.
Mhm.
Weil wenn du nicht so klar bist, wirst du nicht gehört. Ja.
Aber ich fand auch die beiden im Austausch so schön. Die konnten sich Dinge sagen, die hätten andere auch vielleicht...
Ja. Als der Precht irgendwie was erzählt hat und unser Pfarrer hat eine andere Meinung scheinbar da gehabt, da sagte der Precht nur mal ganz kurz, jo, alles richtig, was du gerade sagst, aber völlig am Thema vorbei.
Boah,
hat mir gut gefallen.
Ja,
Ja,
und dann haben die aber weiter, dann hat er da nochmal zur Stellung genommen und dann sagte sagte dann nur, ja, hast du recht. Stimmt, aus meiner Sicht, jetzt auch muss ich sagen, hast du recht. Also das war so ein, das war ganz schön.
Ja.
Und halt auch hat man sich so viele Erkenntnisse mitgenommen, fand ich. Und ich fand auch die Art, wie er es erklärt hat, die war für jeden verständlich.
Ja, es war für jeden verständlich. Mit guten Bildern.
Mhm.
Und was mir richtig, richtig gut gefallen hat, der Precht ist, das hat er auch so deutlich gesagt, ist ein Linker. Ja. Also der ist im Herzen immer ein Linker gewesen und wird wahrscheinlich auch nie was anderes sein. Hat aber dann tatsächlich auch gesagt, man darf nicht zu einer Alice Weidel du Nazi-Schlampe sagen.
Mhm.
Das geht einfach nicht. Und das ist vollkommen frei davon, ob man diese Partei mag oder ob man sie nicht mag. Aber so können Menschen nicht miteinander umgehen.
Mhm.
Und er hat auch gesagt, er fand die Formulierung von Herrn Merz über Straßenbild nicht ganz glücklich. Aber da ein Fass aufzumachen, und als hätten wir keine anderen Themen, das kann er nicht verstehen. Er hätte sich gewünscht, der Merz hätte es etwas konkretisiert, was er da gemeint hat. Aber gut, es gelingt halt nicht immer. Er sagt ja auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, du sagst mal, äußerst dich dazu und dann äußerst du dich nochmal in einem anderen Kontext etwas anders dazu. Du hast immer eine Menge Leute, die gegen dich sind und dich sofort in eine Kiste stecken wollen. Ja, mal bist du ein Linker und mal bist du ein Querdenker und mal bist du ein Rechter. Ja, und das ist irgendwo natürlich irre, dass sowas heute passiert. Mir hat das gut gefallen, dass jemand, der eine linke Gesinnung hat, trotzdem auch andere Parteien, andere Überzeugungen relativ objektiv betrachten kann. Ja, also der hat vollkommen unaufgeregt von sich gegeben, dass wir wahrscheinlich bei der nächsten Wahl eine Regierung haben werden, die aus CDU und AfD besteht. Ja. Das ist nicht sein Wunsch, das hat er auch gesagt, aber es wird sich kaum abwenden lassen. Es hatte fast ein bisschen was Prophetisches da. Und er war aber, der war aber jetzt nicht irgendwie boah, total emotional und sagt, auch das werden wir überstehen. Und entweder die AfD, die scheitern, ja, wie viele andere auch, oder sie kriegen etwas hin, was besser ist. Oder sie fahren uns hier völlig vor die Wand, das werden wir dann eben sehen. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich diesen Weg gehen müssen.
Ja.
Oder auch, dass der sagt, dass dieses, er hatte ja über sein neues Buch Angststillstand und darunter geht es ja um das Scheitern der Meinungsfreiheit oder irgendwie so gesprochen. Und dass er gesagt hat, diesen Angststillstand und dass man heute nicht mehr sagen darf, was man denkt, ohne mit Repressalien rechnen zu müssen, das haben wir der rot-grünen Regierung zu verdanken, ja, mit ihren überzogenen Moralvorstellungen. Ja. Und das als Linker zu sagen, das finde ich schon, ist eine unglaubliche Größe. Ja, und eine solche Objektivität sich zu bewahren, großartig. Ja, und auch, dass er als Philosoph wirklich, also da war eine Stelle, da hieß es dann so, also Gespräch ist jetzt erstmal beendet und jetzt machen wir mal eine Pause. So, und dann sagte er, dann sag uns doch bitte mal, der Brecht sagte, dann sag doch jetzt bitte mal, wie es nach der Pause weitergeht. Dann hat unser Pfarrer sich da kurz zu geäußert. Und dann sagte Brecht noch, und die Frage hatte ich vorher schon leise für mich formuliert, wie lange ist die Pause?
Ja, hast du vorher schon gesagt.
Wie lange ist die Pause? Das muss ich wissen. Und das müssen alle anderen auch wissen. Wie kriegst du die sonst auf ihre Plätze zurück?
Ja.
Mir gefällt diese Klarheit und diese Struktur, die ich nicht bei jedem Philosophen gesehen habe. Nee. Manchmal fand ich die etwas wirr.
Ja.
Der Brecht ist nicht wirr, der ist ganz geradeaus und ganz klar. Und der sagt auch Dinge, die kein Mensch hören will, die aber wahrscheinlich irgendwann so kommen. Ja. Und der nimmt eben genau kein Blatt vom Mund.
Ja. Nee, nee.
Obwohl er, in Corona gab es ja da auch Riesendispute um Aussagen, die er getätigt hat.
Da ging es um die Impfung an Kindern.
Ja. Er hat zuerst gesagt, der Staat ist berechtigt, seine Bürger zu schützen.
Ja.
Und gesagt, also der Staat darf eine Impfpflicht einführen, er muss seine Bürger schützen. Ja. Dann hatte er die Querdenker gegen sich und hat böse Briefe bekommen, Morddrohungen bekommen, das ganze Programm.
Ja.
Dann ging es um die Impfung von Kindern und dann hat er sich dagegen geäußert, weil er gesagt hat, der Mensch darf nicht zum Zweck erklärt werden.
Ja.
Und im Moment, wo die Kinder geimpft werden sollten, die sollten nicht geimpft werden, um sich selber zu schützen, das brauchen Kinder nicht. Sie sollten praktisch geimpft werden, damit andere geschützt werden. Und damit wäre ein Kind zum Zweck erklärt worden. Und da hat er sich gegen geäußert.
Auch weil diese Impfungen an Kindern nie getestet wurden. Also nie.
Weil nie getestet wurden, was es bei Kindern macht.
Genau. Ja?
Und plötzlich war er ein Querdenker.
Genau.
Ja, und dann kriegt er von der anderen Seite Kritik. Ja, und dann hat das, ZDF war das, glaube ich,
ZDF wollte seinen Podcast
einstampfen.
Ja, wollte einstampfen.
Ja, und im Nachhinein fällt mir auch auf, so ganz häufig sieht man ihn gerade in Diskussionsrunden nicht, obwohl der eine absolute Bereicherung ist.
Also ich weiß nur, ich hoffe, dass der jetzt mit seinem neuen Buch auch wieder in die NDR Talkshow und so kommt, aber eine Kollegin von mir, mit der habe ich mich über ihn auch unterhalten und die sagte von sich aus, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, oder es kann ja auch, ich hoffe, das kann ich jetzt nicht belegen, aber sie sagte, er hat es im Moment auch schwer, in Fernsehsendungen unterzukommen. Und das finde ich schade, weil der ist eine echte Bereicherung.
Ja, Also das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass ich dem gerne zuhören mochte. Mhm. Ja, dass ich aber auf der anderen Seite, so wie er da saß, eben diese Arroganz manchmal gesehen habe. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Da sitzt mal ein Typ, der sieht mal richtig gut aus.
Ja.
Der tritt noch sicher auf. Mhm. Der weiß, was er zu sagen hat. Der mhm. verbiegt sich nicht.
Nee.
Ja, und weiß genau, mit jeglicher Situation, auch bei den Fragen, die da gestellt wurden an dem Abend, der konnte jede Frage parieren. Ja,
auch wenn die nicht nett
waren. Auch wenn die nicht nett waren, ist er da wirklich gut mit umgegangen. Das hat mit Arroganz gar nichts zu tun, aber wie schnell man auch dabei ist, das muss ich mich halt auch fragen. Ja, hat jemand zu viel, ist klug, sieht gut aus, ist außerdem noch sicher, ist er schon arrogant.
Ja.
Ja.
Mhm.
Was für ein Unsinn man sich da manchmal zurechtreimt. Ja, mhm. Und ich war ja noch da, hab noch ein Buch signieren lassen, ja, mhm. und wir hatten noch einen Moment des Blickkontakts da. Und das war einfach ein warmes Lächeln. Ein unglaublich warmes Lächeln. Das, worüber ich mich ganz doll gefreut habe.
Mhm.
An dem Abend.
Als erstes die Frage gestellt, also eine Frage gestellt, da ging ja dann die Dame mit dem Mikro um und wer hat eine Frage? Und da hast du eine Frage gestellt an unseren Pfarrer, aber natürlich auch irgendwie übergreifend und dann hat der Jogo hat die dann beantwortet und hinterher hat er deine Frage aufgegriffen. Da hast du dich drüber gefreut.
Er hat meine Frage, er hatte dann die Gelegenheit selber noch eine Frage zu stellen. Mhm. an unseren Pfarrer als den Kirchenvertreter und hat dann auch gesagt, dass ich möchte zurückkommen auf eine Frage, die ja bereits am Anfang gestellt worden ist und die nochmal etwas vertiefen. Und er griff das auf. Das war zumindest für mich so ein Zeichen einer Verbindung. Mhm. Ja, also, weil ich hing dem auch an Lippen und ich habe eigentlich immer nur genickt. Er hat auch gedacht, ist die Olle bescheuert? Die nickt die ganze Zeit. Aber ich konnte alles unterschreiben, was er von sich gegeben hat. Ja. Und manchmal noch mehr als bei unserem Pfarrer, weil der ist einfach ein unglaublich liebenswerter, kluger Mensch, aber manchmal mir ein bisschen zu weich gespült. Ja? Der will die ganze Welt beschützen und will keinem. Und
der hat viele Wünsche und der sagte auch, manchmal wünscht er sich auch einen frommen
Wunsch. Hatte mal einen frommen Wunsch, aber es stünde ihm ja vielleicht auch zu, einen frommen Wunsch zu haben. Also dieser Humor dabei hat mir auch von beiden Seiten gut gefallen. Oh komm, einer der besten Sprüche haben wir noch zum Schluss gehört, als der gesagt hat, die haben sich eine Flasche Wein reingeschraubt. Ach, das ist auch noch interessant. Die haben sich eine Flasche Rotwein reingeschraubt dabei, bei diesem Gespräch.
Das war nett.
Und wir haben dann in der Pause auch ein Weinchen uns vom Getränketisch geholt.
Und ein Laugenbrötchen.
Und ein Laugenbrötchen dazu und saßen dann praktisch in der Kirche auf unseren Plätzen und tranken Wein und aßen Laugenbrötchen. Also wir hatten ein Abendmahl sozusagen.
Ein echtes Abendmahl.
Ein echtes Abendmahl. Und dann fiel mir ein, dass in der Gemeinde in Ketzberg, wo ich damals auch recht aktiv war in meiner Jugendzeit, da habe ich dann fiel mir ein, dass ich die Erste war, die in unserer Kirche Gitarre gespielt hat. Und ich weiß noch, dass unser damaliger Organist Emil Storsberg, ich erinnere mich noch, fast ausgetickt ist, weil eine Gitarre nicht in die Kirche gehörte.
Ja, Wahnsinn.
Wenn der mitgekriegt hätte, ey, der Pfarrer und der Precht, die trinken sich da ein und alle anderen sitzen auch noch in der Kirche und trinken sich ein. Und früher war das ja auch mit dem, wie oft haben wir geklatscht an dem Abend?
Ach, und
früher
gelacht.
In der Kirche klatschen, das war ein Tabu.
Ja.
In der Kirche ging es nicht um Beifall. Ja, das hat man dem lieben Gott zuliebe alles gemacht und das musste nicht von Menschen beklatscht werden. Dass das heute alles geht, finde ich großartig. Mhm. Und der beste Spruch, nein, nicht der beste, das ist natürlich Quatsch, aber ein guter Spruch, den ich mir sicher merken werde, ist, dass der zum Schluss nochmal geprostet, die haben nochmal geprostet und der Precht sagte, natürlich ist Alkohol nicht zielführend, aber die Welt wird einfach leichter, wenn man merkt, dass sie sich dreht.
Unser Motto, she's lying.
She's loving.